Herzlich willkommen zum Westlotto Spielstudio. In jeder Folge hören Sie hier eine Glücksspielpersönlichkeit. Wer das ist, wissen Sie zum Start der Folge genauso wenig wie unser Gastgeber Axel Weber. Aus einer Branchenliste wurde ein Gast ausgewählt. Bringen Sie in Erfahrung, wer das ist. Viel Spaß beim Hören. Und nun, los geht's.
Spielstudio, der Westlotto Glücksspiel-Podcast mit Axel Weber.
Und ich sage willkommen zur 22. Folge des Westlotto Spielstudios. Sie hören den Podcast der Glücksspielbranche, präsentiert natürlich vom größten deutschen Lotterieanbieter Westlotto. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und mein Name ist wie immer, da hat sich nichts geändert, Axel Weber. Ich darf heute Gastgeber für einen besonderen Gast sein. Ich treffe ja Persönlichkeiten aus der Glücksspielbranche und stets, wenn ich zu Fuß hier ins Studio gehe, überlege ich mir, wer kann es heute sein? Und dann engt sich das manchmal so auf 5 bis 10 Personen ein, von denen man glaubt, na, die könnten ja vielleicht auch mal irgendwann drankommen. Aber zu dem Zeitpunkt weiß ich es noch nicht. Und deswegen sage ich jetzt Zufallsgenerator ab.
Professor Dr. Justus Haukapp. Unser heutiger Gast in 3 Punkten. Erstens, er hat auch einen eigenen Podcast, in dem er mit seinem Co-Host aktuelle Themen aus Wirtschaft, Politik und Finanzen analysiert und kommentiert. Zweitens, mit einer Prise Ironie dürfen seine Posts auf Social Media, insbesondere auf X, gelesen werden, wo er rege wirtschaftliche Themen und gesellschaftliche Ereignisse kommentiert. Drittens, in seiner Rolle als Direktor des Düsseldorf Institute for Competition Economics hielt er unter anderem einen Vortrag unter dem Titel »Zur Ökonomie der Wirtschaft – die gesellschaftliche Funktion der Eckkneipe«. Unser Gast ist Professor für Volkswirtschaftslehre, dessen Arbeit sich intensiv mit der Ökonomie des Glücksspiels auseinandersetzt. Er ist Mitherausgeber der Studie mit dem Titel »Faktenbasierte Evaluierung des Glücksspielstaatsvertrags«. Durch seine Forschung hat unser Gast bedeutende Einsichten in die Auswirkungen von Glücksspielregulierungen auf Märkte und Konsumverhalten gewonnen und gilt als Experte in diesem speziellen Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Er ist bekannt für seine Beteiligung an öffentlichen Debatten und seine Beratertätigkeit in politischen Kreisen. Willkommen im Westlotto-Spielstudio, Professor Dr. Justus Haukapp, Direktor des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Forschungsträger des Instituts für Glücksspiel und Gesellschaft, GLÜG. Glück.
Hallo Herr Haukapp, ich grüße Sie recht herzlich.
Ja, hallo Herr Weber, schön Sie zu hören.
Ja, schön, dass Sie mein Gast sind. Herr Haukapp, erinnern Sie sich eigentlich, wo wir uns kennengelernt haben?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Das war auf jeden Fall, bevor wir das Glücksspielinstitut, sage ich mal, das Institut in Bochum gegründet haben. Ich frage mich gerade, ob das möglicherweise mal war bei einer Anhörung der Monopolkommission, als wir uns mit der Regulierung des Glücksspielmarkts damals auseinandergesetzt haben. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Also das Erste stimmt schon mal. Tatsächlich haben wir uns vorher kennengelernt. Ich musste nämlich auch gerade, als der Trailer lief, ein bisschen im Gedächtnis kramen. Und es war aus meiner Sicht, glaube ich, eine Buchvorstellung in Klärchens Ballhaus. Kann das sein?
Das kann sein. Da haben wir die Studie vorgestellt. Damals, die habe ich ja nicht alleine gemacht, sondern mit 2 Kollegen, speziell eigentlich zum Sportwettenmarkt, also oder mit einem Fokus, ja, genau, auf den Sportwettenmarkt, die auch gerade im Trailer schon zitiert wurde, die Studie. Und da haben wir uns mit Sicherheit gesehen und möglicherweise war das erste Mal. Das müsste 2018 oder so gewesen sein. Oder war es sogar schon ein bisschen vorher?
Ich glaube, das war sogar noch vorher und dann kam eine längere Phase, wo wir eher vielleicht voneinander gelesen und gehört haben, als uns gesprochen. Und dann kam tatsächlich ja auch das Glück, aber da kommen wir ja nochmal später drauf. Ein Volkswirtschaftslehrer, lieber Herr Haukapp, wie kommt der zu dem Thema Glücksspiel?
Manche haben immer so ein bisschen gefrotzelt, sage ich mal so, dass unser Institut, Düsseldorf Institute for Competition Economics, ja das Akronym DICE hat. Und da läge es natürlich besonders nahe, dass man sich mit Glücksspiel befassen würde. Das ist aber nicht der Grund, warum ich mich angefangen habe, mit Glücksspiel zu befassen, sondern ich befasse mich intensiv mit Wettbewerbs- und Regulierungsfragen und habe tatsächlich auch im Rahmen der Tätigkeit, als ich noch Mitglied der Monopolkommission war, mich mal auseinandergesetzt, intensiver mit der Regulierung der verschiedenen Glücksspielmärkte in Deutschland. Und das ist gar nicht so ungewöhnlich für einen Volkswirt, sage ich mal so, weil man sich ja da häufig die Frage stellt, funktioniert ein Markt einfach so? Also muss man da irgendwie eingreifen in diesen Markt, damit er, sag ich mal, besser funktioniert? Wir Volkswirte sprechen da etwas drastisch gesprochen vom Marktversagen. Das hört sich jetzt vielleicht drastischer an für den Laien, als was wir damit meinen. Wir meinen da eigentlich nur mit, führt der Markt sozusagen, wenn man da nicht regulierend eingreift, auch wirklich zu wünschenswerten Ergebnissen oder nicht? Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann stellt sich die Frage, wie sollte man da am besten eingreifen? Und das sind so Fragen, mit denen sich Volkswirte, zumindest Mikroökonomen, doch so tagtäglich auseinandersetzen im Grunde genommen, dass man immer wieder fragt, was sind eigentlich die besten Ordnungsrahmen für einen Markt, damit am Ende auch das herauskommt, was jetzt etwas grob gesprochen das Beste für die Gesellschaft ist, also das, was man will. Letztendlich ist es ja nicht zu Verwerfungen kommt oder zu möglichst geringen zumindest.
Sind Sie so ein Verfechter des maximalen Liberalismus?
Das ist die Frage, was ist maximaler Liberalismus? Also wenn damit gemeint ist Manchester-Kapitalismus und Wild-West, laissez-faire, würde ich sagen, nein. Aber wenn man sagt, so viel Freiheit wie möglich und so viel Intervention wie nötig, dann würde ich sagen, ja.
Ich stell die Frage dann nochmal anders. Da Sie ja nun schon jetzt ein erfahrener Fahrensmann sind in dem ganzen Bereich, muss man im Glücksspiel alles dürfen?
Nee, das muss man sicherlich nicht. Der Glücksspielmarkt ist sicherlich ein regulierungsbedürftiger Markt. Ich glaube, ich meine, ich will nicht sagen, es gibt keinen, der das anders sieht. Es gibt immer irgendwelche Menschen auf der Welt, die irgendwas anders sehen. Aber ich würde sagen, das ist doch in der Ökonomie ganz, ganz großer Konsens, dass das ein Markt mit Besonderheiten ist, insbesondere, dass das ein Markt ist, wo es eine gewisse Suchtgefahr gibt, unterschiedlich ausgeprägt, sicherlich bei Lotto sicherlich viel geringer als beim Automatenglücksspiel etwa, aber dass das ein Markt ist, wo es eine gewisse Intervention gibt, wo es auch, es gibt sogar Diskussionen darüber, ob das nicht in manchen Bereichen sowas ist, was wir Volkswirte natürliches Monopol nennen, also wo es, ist es vielleicht am sinnvollsten, dass es nur einen Lotto-Veranstalter tatsächlich gibt, so wie dass wer mehr oder weniger ist, auch wenn wir natürlich verschiedene Landesgesellschaften haben in Deutschland. Und dann gibt es diese Frage, ist da eine Gefahr, dass vielleicht sowas, das nennen wir Volkswirte Informationsasymmetrien, bestehen, also dass die Spielerinnen und Spieler vielleicht, wenn man nicht regulierend eingreifen würde, über den Tisch gezogen werden, weil ihnen vielleicht die Gewinnchancen nicht wahrheitsgemäß offenbart werden. Und von daher wird man sagen, da ist schon hoher Regulierungsbedarf in der Branche. Aber wir wissen ja auch, das Totalverbot etwa führt auch nicht immer zu erwünschten Ergebnissen, weil dann häufig der Schwarzmarkt blüht. Mhm. Also von daher muss man immer versuchen, einen Weg zu finden, der letztendlich eine Balance schafft und möglichst gute Ergebnisse, wenn auch nicht perfekte Ergebnisse erzielt.
Herr Hockert, man redet immer über die Regulierung des Glücksspielmarktes, sehe ich, in allen möglichen Formen und Facetten, bei allen Spielformen. Was ist eigentlich mit der volkswirtschaftlichen Bedeutung von Glücksspiel? Es hat ja mal, wir von Westlotto waren nicht ganz unbeteiligt, bei den Kollegen des Handelsblatt Research Instituts zwei Ausarbeitungen gegeben, zwei große Marktstudien. Und danach scheint mir das Thema, dass Glücksspiel auch einen volkswirtschaftlichen Wert hat, wieder eingeschlafen zu sein. Wie sehen Sie das als Wirtschaftswissenschaftler?
Natürlich, so, das ist eine Branche, die hat, Sie haben ja schon auf die Studien hingewiesen, die hat, da findet Wertschöpfung statt. Die wünscht man sich sozusagen auch möglichst auf legalen Märkten tatsächlich. Von daher hat die Glücksspielbranche eine volkswirtschaftliche Bedeutung in dem Sinne, dass daran Wertschöpfung und Arbeitsplätze hängen. Aber man muss ja sagen, es gibt auch sowas wie die Spielfreude bei den Menschen, das kann man gar nicht so gut messen letztendlich, aber ein ganz großer Teil der Spieler ist ja, machen das so aus Freude und Spaß sozusagen, haben kein problematisches Spielverhalten, und für die ist das natürlich auch in dem Sinne, wie sagen wir, volkswirtschaftlicher Mehrwert, weil die sich erfreuen sozusagen an diesem Konsum, sonst würden sie ihn nicht tätigen. Ja, also von daher ist das völlig richtig, was Sie sagen. Warum das so ein bisschen eingeschlafen ist, das Thema, weiß ich auch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Ich habe den Eindruck, momentan wird eher darüber nachgedacht, so wie können wir noch mehr Steuern möglicherweise generieren, wie können wir die Kanalisierung, die sogenannte, besser hinbekommen und so weiter. Vielleicht müsste man noch mal darauf hinweisen, dass das eben auch eine Branche ist, wo ein ökonomischer Mehrwert für die Volkswirtschaft geschaffen wird.
Nur sagt man ja hinlänglich, die Glücksspielprodukte seien demeritorische Güter. Wie würden Sie das einschätzen? Also ist Glücksspiel heutzutage, wenn man sieht, dass es nach der Lizenzierung eine Ausdehnung in den Online-Bereich gibt, es also zum Tagesgut gibt, ist es wirklich ein unerwünschtes Gut im Vergleich zu den vielen anderen Dingen, die Dienstleistungen oder Produkten, die ebenfalls unerwünscht sein könnten? Also halten Sie da ist die Relation aus Sicht eines, ich sag mal so, vernetzt denkenden Menschen wie bei Ihnen, ist die da gegeben?
Diese sogenannte Theorie der demeritorischen oder der meritorischen Güter, muss man ganz ehrlich sagen, ist mittlerweile in der Ökonomie überhaupt so ein bisschen diskreditiert, oder man nimmt davon Abstand, weil dahinter verbirgt sich ja die Vorstellung, dass ich oder jemand anderes besser weiß, was wünschenswerter Konsum ist und was nicht wünschenswerter Konsum ist. Und diese Theorie hat eine Berechtigung in dem Sinne, dass man sagt, ja, wenn von dem Konsum einer Person negative Effekte auf andere Personen übergehen. Also, wie man sagt, beim Rauchen, ja, das stört andere Leute, wenn die vollgequalmt werden, dann würde man sagen, das nennen wir in der Ökonomie Externalitäten. Aber wenn man sagt, nee, es geht gar nicht um diese sogenannten Externalitäten, sondern es geht darum, dass ich einfach nicht möchte, dass andere spielen, dann breiten sich doch in einer liberalen Gesellschaft, sag ich mal, gewisse Bauchschmerzen aus, warum ich denn anderen sagen soll, was sie denn bitte konsumieren, und dass sie an Lotto spielen, an Sportwetten oder anderen Tätigkeiten, an dem Casinobesuch bitte keine Freude empfinden sollen. Das fällt einem schwer, muss man sagen.
Ja, sehe ich auch
Und
so.
gehen wir davon aus, dass der ganz große Teil der Menschen schon ganz gut für sich selbst entscheiden kann, was sie gerne möchten. Natürlich muss man sagen, dass gilt nicht im Einzelfall. Es gibt auch immer pathologisches Verhalten, über das man sich Gedanken machen muss, wo die Leute letztendlich selbst auch nicht glücklich sind mit ihrem Verhalten. Aber das ist natürlich letztendlich quantitativ auf die Anzahl der Leute, die spielen und spielen, eine Minderheit, muss man sagen. Also von daher würde ich sagen, das hat schon eine Berechtigung, dass man sagt, wir wollen das pathologische Spielen, sozusagen das problematische Spielen, das ist in dem Sinne nicht erwünscht. Aber die Frage, die sich dann stellt, ist ja, wie kriegen wir das am besten in den Griff? Und da gibt es ja zahlreiche Erfahrungen, und man sieht eben, dass man da irgendwie einen guten Weg finden muss, letztendlich, der selten das Komplettverbot beinhaltet, weil man wünscht sich natürlich, sozusagen, wenn man sich viel wünschen darf, sozusagen eine suchtfreie Gesellschaft. Aber wir wissen auch, das ist wahrscheinlich ein hehres Ziel, was völlig unrealistisch ist.
Suchtmittel in Mengen genommen können auch ganz gut bekommen, hieß es mal irgendwie. Ne? So. Aber
Also, ich muss auch zugeben, dass ich gerne ein Glas Wein trinke, etwa, ja, auch
Ja.
wenn wir wissen, dass Alkohol ein Suchtmittel ist.
Genau, ja. Genau an sowas dachte ich auch, ohne natürlich die problematischen Fragen irgendwie damit ins Lächerliche oder ins Lustige ziehen zu wollen. Ich glaube, wir wissen alle, dass auch beim Glücksspiel eine schwere Ausprägung von Glücksspielsucht schwere Folgeschäden, nicht nur für sich selbst, sondern vor allen Dingen auch für das Umfeld desjenigen, der Spielerin oder des Spielers nach sich ziehen kann.
Das ist völlig unbestritten. Wir kennen diese Thematik der Co-Abhängigkeit und der anderen Betroffenheit im familiären Umfeld insbesondere natürlich. Von daher ist es tatsächlich geboten, darüber nachzudenken, wie man zum einen präventiv wirken kann, also die Gefahren minimiert und andererseits natürlich dann auch den Leuten hilft, wenn es sozusagen so weit gekommen ist.
Lassen Sie uns mal zu einem schöneren Thema kommen und das Ganze mal ein bisschen vielleicht auch auf Sie fokussieren. Herr Ocker, wie wird man Vorsitzender der Deutschen Monopolkommission?
Vorsitzender zu werden ist im Grunde ganz einfach, wenn man erstmal Mitglied ist. Dass die Monopolkommission, viele wissen das vielleicht nicht unbedingt. Die hat 5 Mitglieder, die werden von der Bundesregierung, das stimmt gar nicht genau. Letztendlich wird man sogar vom Bundespräsidenten ernannt, sozusagen, aber auf Vorschlag der Bundesregierung. Und die Monopolkommission setzt sich aus 5 Mitgliedern zusammen mit unterschiedlichem Hintergrund. Ist sozusagen typischerweise ein Rechtswissenschaftler, der sich mit Kartellrecht auskennt, oder eine Wissenschaftlerin. Das zweite ist ein Ökonom und dann noch 3 Mitglieder aus der Wirtschaft. Typischerweise ist das auch so ein bisschen gemischt. Typischerweise einer aus der Unternehmerschaft, einer mit einem Konzernhintergrund. Da versucht man einen Branchenmix irgendwie hinzubekommen und letztendlich ist es faktisch so, dass der Vorsitz immer zwischen den beiden Wissenschaftlern wechselt, weil die letztendlich die Zeit haben, sich darum zu kümmern, und die Leute, die in der Wirtschaft noch andere Jobs haben, meistens sich Zeit haben, auch noch Vorsitzender der Monopolkommission nebenbei zu sein. Und ich hatte das Glück, sag ich mal, dass ich relativ früh irgendwie dem Bundeswirtschaftsministerium aufgefallen bin. Vielleicht, weil ich auch vorher ab und zu mal gutachterlich fürs Bundeswirtschaftsministerium tätig war und die anscheinend mit den Gutachten hinreichend viel anfangen konnten, dass sie mich dann als der sozusagen turnusgemäß der Wechsel wieder anstand. Also in der Monopolkommission ist das so üblich, dass man das für 2 Amtszeiten macht, also 2x4 Jahre, und da schied dann gerade der Volkswirt aus. Ja, und dann rief mich plötzlich das Wirtschaftsministerium an und fragte, ob ich mir das vorstellen könnte. Und da habe ich nicht besonders lange überlegt, muss ich sagen.
Also, das kann ich mir vorstellen.
Da habe ich dann gesagt, das mache ich gerne, das ist eine super spannende Aufgabe.
Eine Ehrenwerte noch dazu, wo ich Sie jetzt vor dem Mikrofon habe, müssen Sie mir natürlich auch gestatten. Sie sprachen es eben an, es gibt einen Kartellrechtler in der Monopolkommission. Warum befasst sich das Kartellrecht mit Lotto?
Das Kartellrecht hat sich tatsächlich immer wieder mit Lotto befasst. Eigentlich eher, kleinteilig. Da ging es dann darum, dass wir 16 Landesgesellschaften hatten im Lotto und verschiedene Vermarktungsformen. Und da hat das Bundeskartellamt immer wieder geguckt, ob das sozusagen ob die nicht stärker in Wettbewerb treten sollten, ob nicht letztendlich andere auch Lotto-Produkte vermarkten sollten und so weiter. Die Monopolkommission hat noch eine etwas breitere Aufgabe tatsächlich als nur sozusagen die enge kartellrechtliche Sicht, sondern fragt sich auch immer wieder, sozusagen, ist der Regulierungsrahmen, den wir für bestimmte Märkte haben, ist das ein guter Regulierungsrahmen oder ist das nicht so ein guter Regulierungsrahmen? Und da haben wir dann sozusagen uns irgendwann mal intensiv mit dem Thema Sportwetten und auch Online-Glücksspiel auseinandergesetzt, weil wir doch der Auffassung waren, dass diese sehr, sehr seltsame Situation, die wir in Deutschland lange hatten, es war irgendwie nicht legal, aber es war auch nicht illegal in gewisser Weise, weil es Anbieter aus dem europäischen Ausland ausgestattet mit europäischen Lizenzen gab, die im deutschen Markt angeboten haben und man das auch nicht verhindern konnte im Binnenmarkt, aber wir selber keine Möglichkeit hatten, Lizenzen zu verteilen, haben gesagt, das scheint irgendwie suboptimal zu sein, sei mal so, und haben uns deswegen mal intensiver damit befasst.
Also das legale und illegale Spiel vor dem GlüSTV 2021, da wissen Sie, muss ich insistieren, war natürlich schon geregelt oder sagen wir mal ausgeurteilt an der Stelle, dass eben ohne Lizenz man hier nicht anbieten durfte. Aber ich kann Ihre Argumentationslinie natürlich voll nachvollziehen. Lieber Herr Hockab, ich möchte einen Begriff aufgreifen, den Sie gerade genannt haben, Online-Glücksspiel, digitale Plattform. Und vielleicht können Sie das auch nochmal in die Situation, wo ich hin wollte, über das Kartellrecht mit einfließen lassen in Ihre Antwort. Wie beeinflussen digitale Technologien und Online-Plattformen heute die Glücksspielbranche? Was sagt der Wirtschaftswissenschaftler dazu? Ist also es nicht ein gewisser Anachronismus, dass einiges eben in Länderregelung geregelt wird und gleichzeitig, wir wissen, online macht vor Grenzen nicht Halt?
Das ist tatsächlich so, da kann ich Ihnen nur recht geben, Herr Weber. Oder ich interpretiere die Frage mal so, dass es eigentlich fast rhetorisch ist. Wir haben heute eine ganz andere Situation als bei Gründung der Bundesrepublik vor 20, 30 Jahren. Wir sehen ja die Digitalisierung, die betrifft alle Branchen intensiv. Natürlich Branchen, wo sich die Produkte leicht digitalisieren lassen, ob es jetzt die Medienbranche ist, die Musikbranche oder so, die haben sozusagen turbulente Zeiten ja hinter sich, ist vielleicht zu viel gesagt, also es ist immer noch turbulent, da ändert sich unheimlich viel in diesen Branchen. Das gilt auch fürs Glücksspiel, weil natürlich Glücksspiel digital heute veranstaltet wird. Wir wissen, die Anbieter von ob's Online-Casino, Online-Poker, Sportwetten sind, das ist sozusagen, da findet ganz, ganz viel digital statt. Und von daher ist es natürlich ein gewisser Anachronismus, wenn wir einerseits mit Anbietern zu tun haben, die weltweit oder zumindest mal europaweit agieren auf der einen Seite und dann 16 Bundesländer, die versuchen, sich auf eine Art der Regulierung zu einigen. Und wir haben das ja gesehen in der Zeit vor dem Glücksspielstaatsvertrag, wie schwierig das überhaupt ist, auch in den Griff zu kriegen, weil dann doch eben Anbieter mit Lizenzen aus dem europäischen Ausland faktisch doch in Deutschland aktiv sind. Und von daher müsste man, wenn man jetzt heute sozusagen nochmal am Reißbrett stünde, würde wahrscheinlich keiner auf die Idee kommen zu sagen, die Regulierung des Glücksspiels ist eine Länderangelegenheit. Ähnlich wie wir heute auch nicht versuchen, Google, Facebook und Amazon, sag ich mal, auf Bundeslandebene zu regulieren, sondern das mittlerweile eigentlich sogar europaweit machen mit dem Gesetz über digitale Märkte, dem sogenannten Digital Markets Act, etwa oder dem Digital Services Act. Eigentlich müsste man sagen, bräuchte man mindestens eine deutschlandweite sozusagen eigentlich Regulierung. Sind wir ja auch letztendlich jetzt sozusagen mehr oder minder zu gekommen. Man könnte sogar nachdenken, ob das nicht eine europäische Angelegenheit, ehrlich gesagt, wäre.
Ja, sofern dann die Besonderheiten, die zum Beispiel in der Lottoausprägung auf die Gesellschaft noch Berücksichtigung finden können, kann man sicherlich darüber diskutieren, aber genau da tut sich ja ein neues Problem auf. Ich würde Ihnen gerne eine Anschlussfrage stellen, die lautet, wenn die Situation so ist, wie Sie sie beschreiben, ist dann der Regulierungsansatz in Deutschland, sprich die GGL als Behörde der Länder, nicht auf verlorenem Posten, weil sie dieser Entwicklung doch gar nicht Herr werden kann? Ich denke da natürlich auch, Sie wissen das, an die, ich glaube, für jeden im Markt völlig unverständliche Lizenzierung von Lottoland als gewerblicher Spielevermittler. Da hat doch eine Behörde mit den Kompetenzen, mit denen sie ausgestattet ist, vor einem internationalen Anbieter da den Kotau machen müssen. Oder sehe ich das ganz verkehrt?
Ich bin mir nicht ganz sicher, sozusagen. Ich meine, ich habe immer eine gewisse Nachsicht mit, sag ich mal, Behörden, die gerade erst ihre Arbeit aufgenommen haben, in gewisser Weise.
Wir reden von 2 Jahren.
Ja, 2 Jahre. Ja, das ist natürlich ist eine gewisse Zeit, aber dennoch eine kurze Zeit im Leben von Behörden. Und ich will den durchaus gewisse Lerneffekte zu billigen und sehe auch eine gewisse, dass für, sag mal, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Leitung der Behörden das Leben auch nicht ganz leicht ist. Und ich glaube, die versuchen schon das Beste zu leisten letztendlich. Also den würde ich jetzt nicht direkt einen Vorwurf machen wollen, muss ich zugeben. Aber sie haben natürlich recht, dass letztendlich das so ein bisschen Kampf David gegen Goliath zu sein scheint oder die Strukturen nicht richtig sind. Aber wir sehen das ja, wie schwer Föderalismusreformen in Deutschland sind. Sicherlich, wenn wir sozusagen die nächste Föderalismusdebatte wieder ansteht und die nächste Föderalismusreform, ist das sicherlich ein Punkt, wo man sagen sollte, dass die Glücksspielregulierung ganz nüchtern betrachtet, sollten wir uns vielleicht aus der Landeszuständigkeit doch verabschieden, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist.
Also ganz salomonisch hat Justus Haukapp gerade gesagt, dass diejenigen, die gläubig sind, ihre Erkenntnis für eine gute Regulierung daraus ziehen, dass in ihrem Vergleich David ja gewinnt, und diejenigen, die nicht mehr so gläubig sind, die wissen, dass eigentlich Goliath, ne, normalerweise immer derjenige ist, der Stärkere ist.
Und die Geschichte ist ja so interessant von David und Goliath, weil eben ausnahmsweise mal David gewinnt und nicht, weil es der Regelfall ist, da haben Sie völlig recht.
Das ist schon richtig. Herr Haukapp, Sie machen einen Podcast, Feld und Haukapp.
So ist es.
Hören Sie selber Podcasts?
Ja, ich höre auch Podcasts. Ich überlege jetzt gerade, da ich ja mit Lars Feld diesen Podcast alle 2 Wochen mache, hält sich das vielleicht so die Waage tatsächlich. Also ich höre ganz gerne Podcasts, wie ich glaube, dass viele machen. Das kriegen wir zumindest von unseren Hörerinnen und Hörern da so zugespielt. Entweder beim Autofahren, also beim sozusagen auf dem Weg zur oder von der Arbeit, oder beim Sport. Wenn man durch den Wald läuft und es irgendwie doch zu langweilig ist, nur die Bäume anzugucken, dann scheinen viele Podcasts zu hören. Das ist unser Feedback zumindest. Und bei mir ist es eigentlich ähnlich. Wenn ich auf dem Weg zur Universität bin, dann höre ich doch häufiger Podcasts. Viel muss ich sagen mit akademischem und Wettbewerbsbezug. Das ist auch für einen Wissenschaftler, muss ich sagen, eine tolle Sache, weil es da teilweise Wissenschaftspodcasts gibt, die so sehr gut neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft, auch aus der Ökonomie aufbereiten. Und das ist, finde ich, eine sehr effiziente, aber auch, angenehme Art sozusagen der Wissensvermittlung.
Wissensvermittlung ist auch nochmal ein Punkt, wo ich drauf eingehen möchte. Sie sind Autor, Herausgeber, ich weiß es jetzt gar nicht, der Studie Faktenbasierte Evaluierung des Glücksspiels. Nee, des Glücksspielstaatsvertrages, glaube ich.
Ne? Richtig.
Was erwartet den Betrachter da, wenn er die Meinung von Haukapp et al. Sich zu Gemüte führt?
Die Studie ist ja jetzt nicht mehr ganz frisch, sondern war letztendlich damals auch ein Debattenbeitrag zur sozusagen Weiterentwicklung des Glücksspielstaatsvertrages.
Genau, darauf möchte ich hinaus, weil vor dem Staatsvertrag ist es ja, oder nach dem Staatsvertrag ist vor dem Staatsvertrag. Das, was einmal aufgeschrieben wird, wird Ihnen ja zugeschrieben, ist Ihnen zugeschrieben worden. Und da Sie ja ein profunder Kenner des Marktes sind, möchte ich Sie natürlich ein bisschen locken. Wie sehen Sie das jetzt?
Ich bin nicht ganz glücklich mit dem Glücksspiel, muss ich sagen. Also mit dem Glücksspiel vielleicht schon, aber wir haben, denke ich, doch eine gewisse Problematik in manchen Bereichen. Was wir damals herausgearbeitet haben, die Ziele des Glücksspielstaatsvertrages, so war unsere These, lasse sich eigentlich am besten realisieren, wenn es gelingt, möglichst einen großen Teil des Glücksspiels in legale Bahnen zu kanalisieren. Also Jugendschutz, Spielerschutz etc. sind am besten in den Griff zu kriegen, wenn das Ganze nicht im Schwarzmarkt stattfindet. Wir sehen jetzt, muss man sagen, dass das nicht ganz so gut erreicht wird, so ist meine Perspektive heute, wie das erreicht hätte werden können. Wir sehen in manchen Bereichen Automatenspiel etwa einen stark boomenden Schwarzmarkt. Das macht einem Sorgen. Ich vermute ehrlich gesagt, dass bald auch den Landesfinanzministern das Sorgen bereiten könnte in manchen Bereichen, weil auch die Steuereinnahmen rückläufig zu sein scheinen, was wohl nicht daran liegen dürfte, dass weniger gespielt wird, sondern dass immer mehr in den Schwarzmarkt abwandern. Und das ist die schwierige Balance beim Glücksspiel. Einerseits sagt man, wir wollen schon eine strikte Aufsicht und möglichst alles, was irgendwo doch Suchtgefahren beinhaltet, möglichst nicht im Markt haben. Andererseits ist dann immer die Gefahr, je unattraktiver man das legale Glücksspiel macht, desto mehr Raum lässt man für das illegale Glücksspiel. Und das ist auch nicht so leicht, sag ich mal, eine Balance zu finden. Aber mein Eindruck ist manchmal, übersieht man, guckt sehr stark auf die Suchtgefahren und sagt, das verbieten wir, das untersagen wir dann. Ja, oder auch die Art der Besteuerung, die wir teilweise gewählt haben, ja, führt dazu, dass es unattraktiv wird, das legale Glücksspiel. Und damit haben wir, so ist mein Eindruck, dem, auch wenn das ja immer schwer zu messen ist, wie groß ist der Schwarzmarkt eigentlich, aber wir haben doch im illegalen Glücksspielmarkt viel Raum gelassen, will ich mal so sagen.
Ich habe eben im Trailer gehört, dass Sie einen Vortrag gehalten haben, habe ich das richtig verstanden, die gesellschaftliche Funktion der Eckkneipe?
Das ist richtig.
Hat sie eine gesellschaftliche Funktion?
Die hat eine gesellschaftliche Funktion. Das ist nicht der Schwerpunkt meiner Forschung, aber es gibt immer ein Tag einmal im Jahr, wo wissenschaftliche Erkenntnisse in Kneipen vorgestellt werden. Und da habe ich gedacht, was bietet sich da besser an als Thema, als tatsächlich über die Funktion der Eckkneipe zu reden? Das ist ein bisschen übertrieben gesagt, weil es geht streng genommen nicht nur um Eckkneipen, sondern auch Kneipen, die sich nicht an der Ecke befinden. Aber die gesellschaftliche Funktion, da gibt es tolle Studien, insbesondere aus Großbritannien, muss man sagen. Und der Kontext dieser Studien ist das Kneipensterben, was wir aus Deutschland hier mittlerweile kennen und in Großbritannien auch eben allerdings mit Sorge erfüllt, ist, dass die traditionelle Eckkneipe so ein bisschen wie dafür sorgt, wir Ökonomen sagen dazu, das Sozialkapital der Gesellschaft zu formen. Also wo man sagt, das soziale Miteinander hat einen Wert und das ist in gewisser Weise wie Kapital, weil man muss auch in Freundschaften und Beziehungen investieren und muss sie pflegen. Und wenn man das nicht tut, dann kann man sie irgendwann abschreiben. Das hat sowas wie Kapital. Und das ist ganz interessant, die Untersuchungen gerade aus Großbritannien zeigen, dass wenn die letzte Kneipe im Dorf schließt, das ist insbesondere in ländlichen Gegenden ein nicht unerhebliches Problem, dass dann auch so das soziale Zusammenleben in der Gemeinde leidet tatsächlich. Und von daher habe ich ein bisschen darüber geredet, in diesem Vorschlag nicht so sehr, wie viele Arbeitsplätze werden in der Gastronomie geschaffen und welche Umsätze finden da statt, sondern eher um diese gesellschaftliche Funktion, die Eckkneipe hat. Es gibt so einen schönen Artikel schon aus den 70er Jahren von einem amerikanischen Soziologen, der heißt The Strength of Weak Ties, also die Stärke von schwachen Beziehungen, dass sowas wie Informationsflüsse häufig in sozialen Kontexten stattfinden und dass auch Vertrauen letztendlich in sozialen Kontexten entsteht. Deswegen habe ich mich tatsächlich damit beschäftigt und ich schreibe auch gerade mit einem Mitarbeiter einen Artikel über, wo ich versuche mal aufzuarbeiten, was wissen wir eigentlich über das Kneipensterben in Deutschland.
Ja, das ist ganz großartig, da geht mir das Herz auf, natürlich nicht wegen der Kneipe, sondern wegen der hohen Parallelität auch zu Lotto. Wenn die letzte Lottoannahmestelle im Dorf zumacht, geht auch dort ein sozialer Ankerpunkt verloren. Vielleicht kann ich Sie ja mal dazu animieren, in einem Ihrer nächsten Vorträge zur Ökonomie der Wirtschaft den Titel zu wählen, die gesellschaftliche Funktion von Lotto oder von Lottoannahmestellen. Damit wären wir ja wieder heim im Glücksspielmarkt.
Das stimmt. In der Tat ist es ja so, die klassische Lotto-Annahmestelle hat es nicht leicht, muss man ja zugeben, weil häufig ja nebenbei Tabak und Zeitung verkauft werden. Und das sind eben zwei Märkte, die tendenziell auch leiden. Ja, und von daher ist das eine schwierige Situation für die klassische Annahmestelle häufig.
Das ist wohl wahr. Wir von Westlotto tun ganz viel dafür. Ich kann nicht mal Werbung in eigener Sache machen. Das größte Investitionsprogramm mit 48 Millionen Euro, was wir in diesen Jahren ausgeben, um die Annahmestelle fit für die Zukunft zu machen, weil wir wissen, dass die Menschen dort natürlich auch noch in ihrem Kiez eine gewisse Sozialfunktion erwarten dort oder dort auch vorfinden. Lieber Herr Haukapp, ich habe eine Abschlussfrage an Sie. Wenn man schon einen Forscher vor dem Mikrofon hat, wird in Deutschland genug geforscht? Sie selber machen ja im Glücksspiel schon sehr, sehr viel und sind ja jetzt im 6. Jahr auch beim Glück dabei, was wir ja unterstützen und wir uns da ja auch ab und an sehen. Glauben Sie, man muss noch mehr machen?
In der Tat, da rennen Sie natürlich bei einem Wissenschaftler offene Türen ein. Aber ich will jetzt nicht nur sagen, weil ich selbst betroffen bin, wird da zu wenig getan, sondern gerade vor etwa 2 Wochen hat der IWF, der Internationale Währungsfonds, ja nochmal großen Beitrag gemacht, auch zur Standortqualität in Deutschland. Und das fließt ein in diese allgemeine Debatte, warum ist der Standort Deutschland nicht mehr so wettbewerbsfähig, wie er das mal war in der Vergangenheit. Ein Punkt, den der IWF insbesondere herausgriff, war, dass in Deutschland zu wenig Geld in Forschung investiert wird. Und damit meinte er nicht jetzt unbedingt Forschung innerhalb von Unternehmen, sondern sagte gerade auch in die öffentliche Forschung wird zu wenig investiert. Also von daher muss ich jetzt gar nicht sagen, das ist was, was ich so sehe, sondern man kann sagen, das ist uns von außen in Deutschland sogar jetzt ins To-Do-Heft geschrieben worden, dass wenn wir sozusagen den Standort Deutschland wieder nach vorne bringen wollen, wir auch wieder mehr in öffentliche Forschung investieren müssen.
Ein wunderbarer Abschlusssatz, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Das war unsere 22. Ausgabe vom Spielstudio. Und für Kurzweil und Information hat heute mein Gast gesorgt. Er ist seit langem im Glücksspielsektor, befasst sich dort mit wirtschaftlichen und regulatorischen Aspekten. Er hat umfangreiche Forschungen angestellt, auch über die Auswirkungen von Glücksspielregulierung auf Märkte und auf das Konsumverhalten. Und er ist natürlich bekannt für seine Beteiligung an öffentlichen Debatten. Das, was wir heute gemacht haben, war so eine. Und deswegen bedanke ich mich bei einem effizienten Entertainment-Jogger, der Podcast im Wald hört. Mein Gast war heute Professor Dr. Justus Haukapp, Direktor des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie an der Heinrich-Heine-Universität und natürlich auch Direktor vom Glück, vom Glücksspiel- und Gesellschaftsinstitut in Bochum, Düsseldorf, Wuppertal, das Sie ja auch kennen. Ich hoffe, es hat auch Ihnen Freude gemacht, lieber Herr Haukapp.
Das war eine große Freude, lieber Herr Weber. Danke für die Einladung. Danke, dass ich Sie heute überraschen durfte. Das war ein großes Vergnügen.
Ja, vor Wissenschaftlern hat man immer einen gehörigen Respekt, ob man denn auch in der Lage ist, die Fragen dann, die man so im Kopf hat, zu formulieren und ob man denn an alles denkt. Hinterher kommen vielfach immer Zuhörer und sagen, ja, hättest doch noch mal, hast du den Haukapp vom Mikrofon gehabt, hättest du doch mal das und jenes fragen müssen. Ich frage das, was mir gerade einfällt, denn ich kenne meine Gäste ja nicht, bevor ich das Studio betrete. Und dafür hat es mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch viel gelernt. Lieber Haukapp, bleiben Sie dem Glücksspielmarkt und natürlich Lotto gewogen. Ich sage alles Gute, bedanke mich zu Hause und bedanke mich natürlich bei Ihnen und sage Glück auf!